Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Gosepart.
Ja, ich freue mich, präsent zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie präsent sind. Sie haben gerade erzählt, während die Nachrichten liefen, dass die Studenten in Ihrem Seminar und in der Einführungsveranstaltung, die Sie gerade gehalten haben, nicht so wirklich präsent waren.
Ja, wenigstens gibt es jetzt, wir unterrichten das ganze Semester online und es gibt eine Tendenz der Studierenden, ihren Monitor auszuschalten, sodass ich jetzt irgendwie ich selber in einen grauen Monitor hineinrede, was eine sehr unwirkliche Situation ist.
Ja, viel schöner hier im Studio, wo wir uns gegenüber sitzen.
Ja, das ist ja das, was mich freut. Jawohl.
Ja, schön, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen die Themen des Tages, wie immer in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Und gleich unser erstes Thema, der Büchnerpreis, der in diesem Jahr an Elke Erb geht. Stefan Gosepart, mein Gast hier, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin, uns aber jetzt auch zugeschaltet, der Lyriker Stefan Popp, denn er ist Experte für die Frau, die heute den Büchnerpreis bekommt, das ist Elke Erb. Der Büchnerpreis ist der wichtigste literarische Preis in Deutschland und die Autorin werde für ihr unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk geehrt, hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt zur Begründung mitgeteilt. Herr Popp, einen Band Text und Kritik über Elke Erb haben Sie herausgegeben und wie gesagt sind auch selbst Lyriker. Was denken Sie, was Elke Erb so besonders macht als Lyrikerin, als Schriftstellerin?
Ja, Elke Erb hat einen ganz eigenen Stil des Schreibens entwickelt und zwar einen Stil, der sich nicht nur im Text selbst äußert, doch natürlich auch, sondern auch in der Reflexion des Textes. Also Poetik und Lyrik gehen da mannigfaltige Verbindungen ein und auch ineinander über. Und es ist zwar kein stilprägendes Verfahren, also was jetzt viele Nachahmer oder Schüler hervorgebracht hätte, aber gerade dadurch gibt es im Grunde genommen kaum jemanden im gesamten Bereich der Lyrik, der Elke Erbs Werk nicht auf eine bestimmte Art und Weise bewundern würde. Sie hat also seit den 70er Jahren, als ihre ersten Bücher erschienen sind, mehrere Generationen von Autoren und Autorinnen beeindruckt auf jeden Fall. Und das geht bis in die Generation von Autoren, die jetzt nach 2000 angefangen hat zu schreiben, zu der ich auch gehöre. Und da vielleicht nochmal in einem besonderen Maße. Und das ist eine Lyrik, die sehr genau nach dem eigenen Subjekt fragt, was da eigentlich sich artikuliert im Text. Also eine Art von Lyrik, die auf eine angenehme Art und Weise nicht versucht, einem die Welt zu erklären oder Theorien aufzustellen, sondern eigentlich die Instanz befragt, die man redlicherweise überhaupt befragen kann, wenn man keine formale Sprache hat, nämlich die eigene Wahrnehmung und die eigene Art und Weise, wie man die versprachlicht und wie man auf Welt zugreift.
Im Grunde ist ja das auch das, was man von einer Lyrikerin erwartet, dass man eine subjektive Stimme hört, Herr Gosepart, oder?
Ja, mich freut, dass der Preis an eine Lyrikerin gegangen ist. Ich finde, es gibt viel zu wenig Lyrik zu lesen. Ich finde das sehr schön, auch Herr Popp, dass Sie da ein Gedicht von ihr in der Frankfurter Anthologie besprochen haben und so dem allgemeinen Publikum auch zur Kenntnis gegeben haben mit einer Interpretation. Und ich finde, gerade auch bei dieser Lyrikerin, aber generell, das sollte viel häufiger passieren. Kleine Gedichte im Feuilleton, glaube ich, wären etwas, was uns allen guttun würde, weil es eben die subjektive Sicht und auch ein sich beschäftigen mit dieser Art von Literatur jedem ermöglicht auf eine kurze Art und Weise.
Aber Lyrik ist natürlich oft auch rätselhaft, Herr Popp. Ist die Lyrik von Frau Erb, die ja auch als regimekritisch bezeichnet wird, auch rätselhaft oder eher leichter verständlich?
Beides. Also auf der einen Seite finde ich natürlich auch befangen, es ist eine sehr zugängliche Lyrik. Es kommen keine verrätselten Metaphern zum Beispiel vor, also keine hermetischen Strukturen, sondern es steht eigentlich relativ klar alles da. So, ja, im Text. Der verwendet einfache Satzstrukturen und also versucht, ein maximales Level an Transparenz eigentlich zu erreichen, dem eigenen Gedankengang nachzugehen und zu folgen. Es gibt Gedichte, da sind sogar einzelne Zeilen, die nur subordinierte Gedankengänge bezeichnen. Die sind praktisch eingerückt so ein Stück. Und also da gibt es einerseits, ist das sehr transparent, andererseits polarisiert dieses Werk auch, wie eigentlich das Werk von jedem guten Autor polarisiert. Weil manche vielleicht auch sagen, ist denn das überhaupt noch Lyrik? Also eigentlich fragt das niemand in diesem engeren Sinn, aber es geht schon ein bisschen über das Klassische, was man so von Lyrik denkt, hinaus.
Inwiefern?
Weil eben es weniger darum geht, irgendwie ein Gedicht eines Gedichtes wegen zu schreiben, sondern dass ein bestimmtes Erkenntnisinteresse dieses Schreiben leitet. Und der Text präsentiert sich letztlich als eine Notation dieses Prozesses.
Haben Sie da gerade zwei Zeilen oder drei Zeilen im Sinn, die Sie uns als Beispiel zitieren könnten?
Also ich könnte Ihnen einen kleinen Text mal vorlesen, der so einen erkenntniskritischen Impuls auch hat. Das gibt es bei vielen und eben auch einen ganz eigenen Dreh, eine ganz eigene Art und Weise, dieses Thema zu thematisieren. Soll es denn etwa ewig so gehen? Stets derselbe Typ von Erörterung? Lass deine glatte, weiß-braune Giraffe in ihrer hochstieligen Schleue tun, das andere, weltermessende Auge auf, zu nicht ihrer Seite des Zauns hin und zu dem fremden Gras, wo sie bis jetzt nicht fraß, in ihrem Speichelfluss ein Schäumen auf der Lippe mit der Luft erzeugend beim Kauen des Heus ihren Preis für das Wolkenweiß.
Herr Gosepart, das ist schön. Ne?
Das ist wunderbar, finde ich. Ich meine, ja, sie spielt ja auch immer mit den Worten. Es kommen ja sehr viele Naturmetaphern vor in dem Werk. Sie haben gesagt, es ist einfach zu erschließen. Ich verstehe, was Sie meinen. Gleichzeitig bedarf es schon einer gewissen Interpretation, wofür diese Metaphern jetzt zum Beispiel stehen. Hier die Giraffe, ja.
Ja.
Die Giraffe macht es ja auch zugänglich einerseits. Ja, also man kennt die Giraffe.
Ja,
die
einerseits.
Die ist also als Token schon mal da. Und das andererseits beginnt sozusagen dann, wenn man beginnt, diese Sätze in Relation zu setzen und sich zu überlegen, worauf sich dieses ganze Bild bezieht.
Ja. Und worauf bezieht es sich?
Ja, also man könnte natürlich erst mal sagen, schau mal zur anderen Seite des Zauns, über den Rand deines Tellers hinaus. Das ist sozusagen ein Bild, was sich durchzieht, wenn die Giraffe das fremde Gras frisst, von dem sie bis jetzt nichts frisst. Mhm. Ja.
Und ist das als Kritik an der DDR zu verstehen?
Das ist ein Text, der 15 Jahre nach dem Ende der DDR geschrieben wurde. Und da würde ich so eine Kritik gar nicht mehr ansetzen, sondern eher mit den ersten beiden Zeilen, soll es denn etwa ewig so gehen, stets derselbe Typ von Erörterung. Da würde ich eher ansetzen bei diesem Text. Also dass man beginnt, dass man immer merkt, das gilt ja nicht nur für die Lyrik, das sehe ich auch in der Philosophie zum Beispiel, oder Literaturwissenschaft, dass Leute halt dann immer denselben Stiefel runterschreiben. Und das Medium gar nicht mehr, also sie haben das Medium natürlich sicherlich doch im Blick, aber aus diesem eigenen Ding nicht mehr rauskommen. Ja. Und das ist ja auch eine Sache, die den eigenen Erkenntnishorizont ganz stark definiert. Ja. Vielleicht können Sie das auch bestätigen aus der Philosophie.
Ja, wobei ich sagen würde, der schöne Spaß dieses staatlich alimentierten Berufes ist, dass man immer wieder was Neues machen darf und dafür nicht bestraft wird. Das ist ja in anderen Berufen anders.
Ja, es ist auch eine eine Anforderung, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Um das noch gerade nachzuschieben, Elke Erb ist ja 1938 in der Eifel geboren und der Vater war Literaturwissenschaftler Ewald Erb und er hat die Familie dann 1949 aus dem Rheinland nach Halle geholt, nach Halle-Saale. Da war sie 11. Das war ja ein schicksalhafter Umzug. Ganz kurz noch, Herr Popp, inwiefern hat dieser Umzug das Leben der Elke Erb geprägt?
Also da wäre natürlich ein Interview mit der Autorin sicher noch mal einsichtsvoller. Es kommen halt doch relativ viele Eifel-Erinnerungen oder Erinnerungen an ihre Kindheit und an ihre Familie in ihren Texten vor, aber auch im Grunde eigentlich als Teil eines erweiterten Programms, weil eben alles befragt wird, was an Beständen im Subjekt vorhanden ist. Und dazu zählen halt natürlich auch diese Kindheitserinnerungen. Das muss doch ein starker Einschnitt gewesen sein. Elke Erb und ihre beiden Schwestern sind ja dann auch in den frankischen Stiftungen, also praktisch in einem Heim zeitweise aufgewachsen. Und aber genauso gibt es das, was Sie erwähnt haben, dieses regimekritische oder zumindest systemkritische Element in Elke Erbs Gedichten aus der DDR-Zeit, wobei das eigentlich so eine Mischung ist. Das ist nicht rein nur kritisch, sondern es ist auch eben eine Suche nach, ja, früher hätte man das vielleicht im dritten Weg oder so bezeichnet. Also nach der Frage, wie kann ein System stabil sein oder wie kann ein System funktionieren, ein menschliches System. Also und so ein Text ist ja ein System im Kleinen. Mhm. Dem Text wird die Frage eben auch gestellt, wie kann man einen Text schreiben, der seine Gegenstände wirklich auf Augenhöhe irgendwie adressiert und wie Elke Erb sagen würde, steht. Mhm. Ja.
Elke Erb, also die Trägerin des Büchnerpreises 2020, Steffen Popp, Selbstlyriker. Dankeschön für dieses Gespräch, für diese Einschätzungen.
Ich bedanke mich.
gerade weil Sie über Gerechtigkeit forschen, ist es interessant, Herr Gursepart, Sie zu fragen, wie Sie denn diese Corona-Beschränkungen im Kreis Gütersloh gesehen haben, die ja jetzt gestern vom nordrhein-westfälischen Verwaltungsgericht per Eilbeschluss vorläufig außer Kraft gesetzt worden sind, weil es eben hieß, sie seien nicht mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu vereinbaren. So hat das Gericht geurteilt. Konnten Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht zwei Sachen. Zunächst einmal muss man doch sagen, es ist doch wunderbar, dass es in unserer Demokratie Gerichte gibt und dass eben Entscheidungen der Exekutive auf diese Weise überprüft werden und dann auch korrigiert werden. Und in dem Zusammenspiel muss man das sehen. Das ist nicht eine Bestrafungsaktion durch ein Gericht, sondern eine Korrektur. Und ich habe das so verstanden, dass die NRW-Landesregierung diese Korrektur auch gerne angenommen hat. Das Zweite ist, dass die Verhältnismäßigkeit, dass etwas verhältnismäßig zu dem sein muss, auf das es reagiert, ein eherner Grundsatz der Gerechtigkeit seit Aristoteles ist. Und deshalb muss man eben immer überprüfen, ob eine Strafe, ob eine Maßnahme in dem Verhältnis zu dem steht, was man bewirken will. Und hier ist natürlich so, Freiheitseinschränkungen sind eine extrem starke Maßnahme. Freiheitsrechte sind in unserer Verfassung extrem hoch angesetzt und die Einschränkungen müssen sehr gut begründet sein, damit sie begründet sind. Und sie können eigentlich nur so die Einschränkung begründet werden, dass die Freiheit von anderen, nämlich zum Beispiel durch die Gesundheit, gefährdet wird. Und deshalb muss man in jedem einzelnen Schritt nachweisen, dass diese Gefährdung auch vorliegt. Und dann wurde jetzt eben argumentiert, dass in einzelnen Teilen des Bezirkes in Gütersloh dieses Risiko gar nicht in dem Maße besteht wie in anderen Teilen.
Genau, und deshalb weil die Zahl der Neuinfektionen eben nicht steigt.
In den Teilen. Also ich meine, hier war eigentlich im Prinzip ist die Sache recht einfach. Hier wurde eine Maßnahme für einen großen Bezirk insgesamt beschlossen und das Gericht hat gesagt, man muss hier nochmal differenzieren. In Teilen dieses Bezirkes ist die Maßnahme gerechtfertigt, in anderen Teilen des Bezirkes ist sie nicht gerechtfertigt. Und das spricht genau dem, man muss genauer hingucken und man muss eigentlich gegenüber im Prinzip jedem einzelnen Bundesbürgerin gegenüber erklären, warum ihre Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Das kann man nicht pauschal machen.
Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen rühmt sich ja jetzt und sagt, naja, wir haben eigentlich diesen größeren Ausbruch bei Tönnies in der Fleischindustrie sozusagen ganz gut, relativ gut eindämmen können. Wir haben dafür sorgen können, dass das Virus nicht auf die Bevölkerung übergesprungen ist. Finden Sie es richtig, dass die Landesregierung sich da in NRW rühmt?
Jetzt müssen wir ein bisschen noch abwarten, aber im Prinzip scheint es ja so zu funktionieren und das ist ja auch gut so. Ich meine, der Skandal liegt jetzt gar nicht bei der Landesregierung, sondern natürlich, wie wir jetzt erst entdecken, da muss es sozusagen das Virus geben, dass wir entdecken, wie die Arbeitsbedingungen bei Tönnies sind und wie schrecklich und wie ungerecht, wie ausbeuterisch die Arbeitsbedingungen sind. Da kommen jetzt ganz andere Gerechtigkeitsprobleme auf einmal zum Vorschein, das Virus einfach nur sichtbarer gemacht hat. Wie das Virus sowieso Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft sichtbarer gemacht hat, da sozusagen wie ein Brennglas Licht drauf geworfen hat, die wir vorher irgendwie nicht gesehen haben, nicht gesehen oder nicht sehen wollten vielleicht sogar.
Als Gerechtigkeitsforscher, wo sehen Sie es vor allem, wo das Virus jetzt sozusagen das Licht drauf geworfen hat?
Also einmal die Arbeitsbedingungen natürlich bei Tönnies, aber natürlich zum Beispiel jetzt eben, dass Kinder in Schulen, die nicht offen waren und aus bildungsfernen Hintergründen kommen, eben abgehängt werden. Also dass zum Beispiel die soziale Schichtung, der Bildungshintergrund, der Migrationshintergrund jetzt viel, viel stärker durchschlägt und die Folgen für diese Leute viel stärker sein wird als für bildungsbürgerliche Kinder, deren Eltern es ermöglichen konnten, in Homeschooling trotzdem ihre Kinder weiterzuführen. Oder wenn man das im Vergleich zu den USA sieht, wo man jetzt auf einmal sieht, dass ein schlechteres Gesundheitssystem und eine rassistische Gesellschaft führt dazu, dass es eben viel mehr Covid-19-Todesfälle gibt und natürlich auch, dass es zum Beispiel die schwarze Bevölkerung in den USA überproportional trifft. Und dann kann man sich natürlich schnell fragen, warum ist das so? Und das liegt an der latenten Ungerechtigkeit solcher Gesellschaften. Aber solche Phänomene haben wir hier natürlich auch jetzt nicht genau mit der gleichen Bevölkerungsgruppe.
In der Diskussion auch die Forderung jetzt nach der Lockerung der Maskenpflicht. Kann man das auch aus der Gerechtigkeitsperspektive betrachten?
Naja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich meine, zwei Sachen kann man vielleicht sagen. Einerseits ist immer die Frage, wie wirksam ist die Maske? Da muss man jetzt auch sagen, man verlangt jetzt irgendwie eine bestimmte Bevölkerung. Und das hat natürlich nur Sinn, wenn es eine gewisse Wirksamkeit gibt. Aber wenn wir das kollektiv alle machen, hat es natürlich eine Wirksamkeit. So wenigstens die jetzige Erkenntnis. Das andere ist natürlich, wie stark ist jetzt die Persönlichkeits- und Freiheitseinschränkung, wenn Leuten zugemutet wird, dass sie eine Maske tragen müssen. Wir sind das kulturell halt nicht gewohnt. Ja? Aber dass Leute jetzt in manchen Zirkeln so reagieren, als ob ihnen wer weiß was angetan wird, nur weil sie in einem Laden eine Maske tragen müssen, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Das ist doch ein kleinstes Opfer, wenn das tatsächlich insgesamt dazu beitragen sollte, dass weniger Leute infiziert werden, ist, dann müssen wir dieses Opfer eben bringen.
Da kommt etwas ins Spiel, dass man das Präventionsparadox nennt. Ja, ne? Also man ist sozusagen geneigt, präventionshalber die Maske zu tragen. Das wirkt dann auch, aber weil es wirkt, denkt man, ach, kann ich ja wieder absetzen, brauche ich ja doch nicht, aber es könnte eben ein Trugschluss sein.
Das könnte ein Trugschluss sein, ja klar. Das ist natürlich jetzt die Euphorie darüber, dass es so aussieht, als ob es vorbei ist und wir wissen, aber es ist nicht vorbei und es könnte nochmal wiederkommen.
Also denken Sie, wir sollten die Maske noch ein Weilchen tragen.
Auf jeden Fall.
Wir reden im Zuge der internationalen Diskussionen über Rassismus ja derzeit auch viel über die Polizei. Fragen, ob womöglich Polizistinnen und Polizisten rassistisch vorgehen, wenn sie eben Menschen nach Hautfarbe und Herkunft unterschiedlich behandeln. Deswegen soll es eine Studie geben zum Racial Profiling. Diese Studie hat Innenminister Horst Seehofer vor ein paar Wochen noch gewollt. Jetzt will er sie nicht mehr. Darüber wird gestritten. Das wollen wir aber jetzt erstmal nicht sozusagen zum Thema machen, Herr Gosepart, sondern lassen Sie uns noch mal auf den Anspruch gucken, dem die Polizei jetzt genügen muss. Will die Polizei, soll sie Vorbild sein oder Stellvertreter? Wir haben heute früh in unserem Schwesternprogramm im Deutschlandfunk in Köln mit dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter gesprochen, Sebastian Fiedler. Und er wurde da gefragt, ob wir nicht davon ausgehen müssen, dass sich das Rassismusproblem, das wir in der Gesellschaft haben, innerhalb der Polizei spiegelt, möglicherweise sogar strukturell stärker als in anderen Teilen der Gesellschaft. Und darauf hat er geantwortet.
Nein, davon muss man nicht ausgehen, sonst, wenn ich das alles schon wüsste, dann würde ich ja nicht fordern, dass wir eine Studie dazu benötigen würden. Sie spielen so ein bisschen ab auf diesen Spruch, den ich immer mal wieder lese, die Polizei sei Spiegelbild der Gesellschaft. Das ist sie nicht und das darf sie nicht sein. Sie muss aus der Breite der Gesellschaft kommen, aber sie muss natürlich ein Eid auf die Verfassung schwören und muss auch mit beiden Beinen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und muss sie verteidigen. Das ist ihre Rolle, die ihr zukommt und daran darf es nicht den Hauch eines Zweifels geben.
Also die Polizei muss besser sein als die Gesellschaft.
Sie muss selbstverständlich insoweit besser sein, als dass sie besser als alle anderen natürlich die Verfassung verteidigt und im Zweifel unter Einsatz ihres eigenen Lebens.
Sebastian Fiedler, also Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Herr Gosepart, muss die Polizei besser sein als der Rest der Gesellschaft?
Na, man muss sie, glaube ich, die Berufsausübung und die Personen unterscheiden. Qua Berufsausübung müssen sie besser sein. Rechtsextreme in der Polizei sind eben nicht zu dulden. Überhaupt, wie Extreme nicht zu dulden sind an der Stelle. Da hat Herr Fiedler natürlich vollkommen recht. Sie hat eine Berufsaufgabe, die Verfassung zu schützen und auch unsere öffentliche Sicherheit. Und diese Aufgabe, der muss sie so gut wie möglich, so perfekt wie möglich nachkommen. Und in dem Sinne, dass wir das nicht alle selber tun, deshalb brauchen wir ja leider Polizei, muss sie besser sein als wir, als Kollektiv. Ein Vorbild braucht sie vielleicht nicht zu sein. Das ist, finde ich, zu viel verlangt. Also wir sind alle Menschen, auch Polizisten sind Menschen und sie können auch Schwächen haben und sie dürfen sie natürlich in der Berufsausbildung jetzt nicht zeigen. Das ist genau das schwierige Bild. Also die Frage, verlangen wir jetzt sozusagen Idealisierung von der Polizei? Und das finde ich eine Überhöhung, die der kann keiner wirklich gerecht werden. Das kann man im Nachhinein praktisch erst auf dem Totenbett feststellen, ob jemand wirklich ein Idol oder ein Ideal oder ein Vorbild gewesen ist. Das finde ich zu viel verlangt. Die Polizei soll sozusagen nur ihrer Aufgabe so gut wie möglich nachkommen.
Ja, und sie hat eben den Eid geschworen auf die Verfassung. Und insofern hat er hier recht, der Herr Fiedler, dass sie mit beiden Beinen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen muss. So viel muss man verlangen können.
Auf jeden Fall, klar. Das verlangt jetzt die Berufsausübung. Und das heißt eben, sie darf eben bestimmte Tendenzen, die gegen die Verfassung gehen, nicht ausüben. Und in dem Sinne darf sie selber nicht rassistisch sein, weil das eben natürlich eines der Grundsätze ist unserer Verfassung, dass wir alle Menschen unabhängig von ihrer Rasse, Geschlecht und so weiter, also wenn man Rasse noch sagen darf, gleich behandeln. Und das muss dann die Polizei natürlich auch tun. Und deshalb ist genau das Problem, wenn es Racial Profiling dann doch de facto gibt, obwohl es verboten ist, dann liegt darin natürlich ein latenter Rassismus, der unbedingt beseitigt werden muss. Wenn ich dazu noch eine Sache sagen darf, das hat natürlich häufig damit zu tun, deshalb ist auch Vorbild falsch. Es geht nicht immer nur darum, was haben die Polizistinnen und Polizisten persönlich für Intentionen, wenn sie zum Beispiel Schwarze jetzt besonders stark untersuchen, willkürlich aus Zügen heraus untersuchen oder sonst was. Sondern die Frage ist natürlich auch, welchen Systemdruck gibt es da? Ist da nicht eine systemische Ungerechtigkeit oder eine systematische Ungerechtigkeit dahingehend, dass Schwarze Schwarze zum Beispiel vor, deshalb komme ich darauf, in Köln bei dieser Silvesternacht in einer bestimmten Art und Weise porträtiert werden, so dass die Polizei dann darauf den Eindruck hat, sie muss jetzt im Nachgang immer solche Verhältnisse verhindern und dann viel stärker darauf das untersucht. Und dann sieht es so aus, als ob sie stärker gegen Schwarze vorgeht, als sie gegen Weiße vorgeht. Und das wäre dann natürlich eine Ungerechtigkeit. Ich will nur sagen, wir haben auch einen latenten Rassismus in unserer Gesellschaft, der vielleicht gar nicht so ist, dass diejenigen, die sich daran beteiligen, selber von sich sagen würden, sie sind Rassisten oder das aus rassistischen Motiven tun. Aber unser gesamtes gesellschaftliches Institutionengefüge und unsere Praktiken sind häufig noch so, dass wir zum Beispiel gegen bestimmte Minderheiten diskriminieren. Und davon ist die Polizei wahrscheinlich nicht ausgenommen, wie der Rest der Gesellschaft davon nicht ausgenommen ist. Und deshalb ist es sinnvoll, das zu untersuchen und Maßnahmen sich zu überlegen, dass wir das nicht mehr tun.
Sagt Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin. Lassen Sie uns einem Beatle gratulieren, Herr Gosepart, nämlich Ringo Starr. Der wird heute 80. Ich nehme an, Sie haben viel die Beatles gehört, so im Leben, oder?
Ja, genau. Ist natürlich meine Generation, damit bin ich schon mit groß geworden.
Und haben Sie diesen Beat von Ringo Starr im Ohr? Ich habe heute in der Süddeutschen gelesen und auch in anderen Zeitungen stand, dass er eben auch deswegen so hervorragte als Drummer, weil er Linkshänder ist und daher im Backbeat den anderen hinterher stolpert.
Das habe ich auch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das noch genau im Ohr habe, aber ihn habe ich natürlich auch noch im Ohr. Ja, genau.
Und was mögen Sie daran? Also was macht diesen Künstler einzigartig?
Ja, das finde ich jetzt die Einzigartigkeit, die Debatte, die jetzt entsteht dadurch, dass er sozusagen andere überlebt hat und die Beatles auseinandergebrochen sind und er jetzt für sich alleine steht und natürlich jetzt auch einen runden Geburtstag hat und man an ihn denkt. Jetzt wird er irgendwie sozusagen als Solokünstler in gewisser Weise aufgebaut, beziehungsweise es wird jetzt gefragt, wie haben die eigentlich zusammengespielt? Ich finde irgendwie, dass da hängt natürlich eine Idee von Geniekult dahinter. Also ist man als Künstler entweder ein Genie oder irgendwie nur ein Handwerker. Und ich glaube, beides ist falsch. Da die Wahrheit wird auch da wahrscheinlich in der Mitte liegen. Vielleicht gibt es Genies, aber viele von denen, und das drückt er ja selber auch aus, ist eben so, man fängt eine Karriere an. Er ist aus armen Verhältnissen als Scheidungskind da irgendwie reingekommen, war professionell, bevor die Beatles zusammengekommen sind. Das ist auch was Besonderes. Er war sozusagen der professionalisierteste von denen. Und das meine ich eben. Man lernt das eben auch und hat ihnen dann irgendwie natürlich sehr gute Dienste geleistet und sie waren zusammen eben auch sehr, sehr stark in diesem Ensemble und dann haben eben unglückliche Umstände, wie zum Beispiel eben die Ermordung von Lennon oder so weiter dazu geführt, dass es diese Vierer-Konstellation heute gar nicht mehr gibt und wir gar nicht mehr an vier denken, sondern an vier einzelne Künstler, die in einer bestimmten Lebensphase zusammengespielt haben. Was vielleicht nicht verkehrt ist, denn natürlich der Ruhm geht darauf zurück, dass sie in diesem Vierer-Ensemble so gespielt haben.
Ja, und dass sie das eben gut konnten, scheint ein Stück weit eben Ringo Starr zu verdanken gewesen zu sein. Unter anderem auch seiner Biografie, dass er Scheidungskind war und auch immer so dafür gesorgt hat, dass alle zusammenbleiben.
Also, genau, und dass ihm das so wichtig war, die Gruppe zusammenzuhalten.
Und so jemand, der eher so in der hinteren Reihe ist und dann trotzdem so eine wichtige Rolle spielt.
Ja, das ist interessant. Ja, überhaupt natürlich. Man denkt bei dem Drama natürlich immer, der sitzt da hinten und der gibt nur sozusagen den Takt vor. Aber in Wirklichkeit sind das natürlich extrem wichtige Gruppen. Und in die Rolle hier soll ja eben auch genau die gewesen zu sein, gerade dann als die Beatles sich drohten schon zu trennen, dass er dann immer versucht hat, die Truppe zusammenzuhalten, auch musikalisch auf der Bühne.
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin, heute mein Gast hier im Mittagsstudio und jetzt auch zu uns gekommen, meine Kollegin Charlotte Weinreich. Denn wir wollen sprechen über eine Studie, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hat, zur Frage, wie können soziale Berufe attraktiver werden für junge Menschen. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, dass in der Pflege 50.000 bis 100.000 Stellen nicht besetzt sind, also 50.000 bis 100.000. Und es fehlen Nachwuchskräfte in der frühen Bildung, in den Kitas herrscht Überforderung. Und gerade in der Corona-Krise haben wir das ja nochmal deutlich gemerkt, was das bedeutet, wenn da eben die Mitarbeiter fehlen. Das Bundesfamilienministerium hat die Studie erstellen lassen zur Frage, wie die jungen Menschen diese sozialen Berufe überhaupt sehen. Charlotte Weinreich, wie fallen die Ergebnisse aus?
Ja, also die Befragung zeigt, dass Jugendliche die Berufsfelder Kindertagesbetreuung und Pflege so ganz grundsätzlich attraktiv finden. Also knapp ein Viertel der Befragten hat angegeben, dass sie sich vorstellen können, in diesen Berufen zu arbeiten. Problem ist, dass eben trotzdem die meisten das Potenzial für Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten da in diesen Feldern kritisch sehen und auch einfach das Gehalt zu niedrig finden.
Und das wird ja tatsächlich eher schlecht bezahlt. Für die Studie sind über 1000 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren online befragt worden, Herr Gosepart. Die Bundesregierung hat, glaube ich, einiges zu tun, um diese Berufe attraktiver zu machen.
Auf jeden Fall. Und ich finde jetzt, was hier sehr deutlich wird, ist ja, dass es eine geringe Anerkennung dieser Berufe gibt. Also ist auch natürlich meistens typisch, dass es dann ein Frauenberuf ist, dass es dann hauptsächlich durch Ausländerinnen ausgeübt wird. Und mir scheint es ganz richtig zu sein, nicht einfach nur zu sagen, man sollte die soziale Anerkennung dieser Berufe erhöhen, denn die Tätigkeit selber wird ja anerkannt. Spätestens dann, wenn wir selber im Krankenhaus liegen, wissen wir das ja sehr wohl zu schätzen. Ist ja gar nicht, dass wir das missachten. Aber man kann eben nicht auf Befehl die Achtung von Berufen hochfahren oder nicht. Warum werden Arztberufe oder Pfarrer oder sowas offen in der Öffentlichkeit anerkannt und andere Berufe nicht so? Aber der wichtige Punkt ist, genau wie die Jugendlichen auch reagiert haben, so würde ich auch reagieren. Man muss nicht Materialist sein, um zu sagen, wenn die Bezahlung schon mal besser ist, dann ist meistens auch schon die soziale Anerkennung besser. Und deshalb muss man natürlich auf jeden Fall daran was tun. Und das heißt aber sowas, das ist jetzt nicht nur eine Frage der Regierung. Es ist immer so einfach, alles auf die Regierung zu schieben. Wir müssen bereit sein, von unserem Steueraufkommen weil ja das öffentliche Gesundheitssystem ein öffentliches System ist, also letztendlich über unsere Gesundheitsbeiträge und über unsere Steuern, mehr von dem Kuchen an soziale Pflegekräfte abzugeben. Und das ist natürlich jetzt auch insbesondere bei der Altenpflege, die ein zunehmend größeres Problem wird, wird das sehr teuer werden. Mhm. Und wir müssen einfach bereit sein zu sagen, dafür mehr Geld auszugeben. Mhm. Das heißt, die müssen nicht nur was anderes beschließen, sondern wir müssen auch bereit sein, diesen Beitrag zu zahlen. Und ich finde, wir sollten bereit sein, denn wir selber werden irgendwann ja auch mal in diese Pflegeeinrichtungen kommen,
ja.
In denen wir genau diese Pflege brauchen. Also es ist auch in unserem aufgeklärten Eigeninteresse.
Ja, in der Tat. Herr Gosepart hat jetzt auch diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich angesprochen, Charlotte Weinreich. Gibt es den? Also Frauen ergreifen soziale Berufe immer noch häufiger, ist das so?
Ja, also das kann man schon ganz deutlich so sagen. Frauen stellen in den Gesundheits- und Pflegeberufen immer noch 80% und diese Berufe sind also offensichtlich für Männer unattraktiver.
Kann man das erklären?
Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein wichtiger Grund dafür einfach immer noch dieses Klischeebild ist, was irgendwo besteht, dass, naja, Frauen eben so dieses Pflegerische, dieses Fürsorgliche, dass das quasi bei den Frauen irgendwo was Biologisches ist. Und ich meine, den Männern fehlen dann auch einfach die Vorbilder. Also wenn wir 80% Frauenanteil in diesen Berufen haben, dann würde ich als Mann jetzt auch nicht direkt auf die Idee kommen, so einen Beruf zu ergreifen.
Jetzt sind Sie, Frau Weinreich, knapp über 20, also jung. Ist es für Sie nachvollziehbar, dass die jungen Menschen die sozialen Berufe eher nicht so attraktiv finden?
Ja, also ich kann das definitiv nachvollziehen. Ich meine, man bekommt das ja wirklich auch aus dem eigenen Umfeld mit, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Das hat der Gosepart ja eben auch schon angesprochen. Also es ist einfach wirklich so, aus den Krankenhäusern hört man von einer psychischen und physischen wirklich sehr hohen Belastung, von zu wenig Personal und dann diese Gehaltsunterschiede dann eben auch zwischen der Pflege und den Ärztinnen und Ärzten. Natürlich hat man da als Berufseinsteigerin nicht unbedingt so viel Lust drauf. Und hinzu kommt natürlich, dass einfach auch immer mehr Leute studieren wollen. Es gibt immer mehr mit Abitur als Abschluss. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das kann ich durchaus nachvollziehen, ja.
Mhm. Herr Gosepart,
ja, wenn ich da noch zwei Ergänzungen machen darf, weil mir das sehr plausibel erscheint. Das eine ist natürlich die geringe Bezahlung, darüber haben wir geredet. Aber worauf Sie hier, Frau Weinreich, jetzt ja noch hingewiesen haben, ist die Arbeitsbedingungen. Und das, die ergeben sich zum Teil natürlich daraus, dass es irgendwie Knappheit an Personal gibt und dann werden die zu verlängerten Dienstzeiten eingeteilt oder zu unmöglichen Dienstzeiten. Damit schont man aber die Ressourcen gar nicht, sondern dann werden die Ressourcen, die vorhanden sind, tut mir jetzt leid, wenn man von Menschen mit wie Ressourcen redet, aber also sozusagen die werden überbelastet und deshalb ist das unerträglich für diejenigen, die schon da sind. Und das macht den Job noch unattraktiver, weil die eben genau, wie Sie jetzt richtig sagen, aus den Krankenhäusern eben Schreckliches berichten. Selbst das muss aufhören, denn man muss sozusagen die Lücken auch deutlicher klar machen und sagen, hier gibt es einfach Lücken, die wir füllen müssen. Es gibt aber auch wieder ein strukturelles Ungerechtigkeitsproblem und das sieht man auch nochmal deutlich an der Corona-Krise. Wir haben ja jetzt gehört, Frau Giffey hat das ja als Ministerin auch schon deutlich gemacht, dass in der Krise ganz häufig die Familien in klassische Rollenbilder wieder zurückgefallen sind. Wer hat sich denn dann um die Kinder gekümmert? Meistens nicht der Mann, obwohl er genauso zu Hause war wie die Frau. Ja? Und da merkt man, wie die Rollenklischees, selbst wenn man nicht mehr dran glaubt, dass das natürliche Rollen sind, aber irgendwie steckt das unbewusst in uns allen oder in so vielen von uns drin, dass das die klassischen Rollenklischees sind, in die ganz große Teile der Familie zurückgefallen sind. Und das sind diese Strukturen, die wir eben auch unbedingt aufbrechen müssen. Sonst wird es uns nicht gelingen, eine fairere, gerechtere Gesellschaft zu erreichen.
Ja, diese Strukturen wird Ihre Generation sicherlich aufbrechen, sage ich jetzt mal optimistisch, oder Frau Weinreich?
Wir arbeiten dran.
Charlotte Weinreich, vielen Dank für diese Informationen und Stefan Gosebart bleibt noch einen Moment hier. Und gleich in unserem Programm nach den Nachrichten geht es um ein ganz anderes Thema, um Prostitution, nämlich in Corona-Zeiten. Die legalen Bordelle sind noch geschlossen und das finden die, die davon leben, ungerecht. Die sagen, wir fühlen uns hier gegenüber anderen Branchen benachteiligt. Was sagen Sie eben auch aus Gerechtigkeitsempfinden? Wahrscheinlich legitimes Ansinnen zu sagen. Na, auch hier müssen wir nachdenken, wie wir sozusagen wieder zu einem gewissen Normal zurückkommen.
Genau. Hier geht es natürlich um Gleichberechtigung und wenn das Gesundheitsrisiko tatsächlich nicht größer sein sollte. Und das ist aber natürlich tatsächlich die Frage bei engem körperlichem Kontakt, ob es nicht doch viel größer ist. Und darüber wird wahrscheinlich gestritten werden. Aber eine andere Frage ist, und das habe ich jetzt an verschiedenen Sachen auch gelesen, dass natürlich bestimmte Kreise ist kein legales Anliegen und vor allem kein legitimes Anliegen finden, Prostitution auszuüben. Da gibt es natürlich auch eine soziale Ächtung dieses Berufs. Und
die Sie meinen ist ja jetzt diese grundsätzliche Debatte.
Genau, und deshalb kann man, also das gibt es natürlich vielleicht auch Interessen, das nicht sofort wieder zu öffnen. Und das hat natürlich damit zu tun, auch wenn es legalisiert ist in Deutschland, dass man natürlich den Eindruck hat, es gibt extrem ungerechte Bedingungen in der legalisierten Prostitution, die natürlich auch irgendwie was mit den Unterschieden zwischen den verschiedenen Ländern zu tun haben und dass Frauen letztendlich doch gegen ihren Willen systemisch gezwungen werden, dort zu arbeiten und dass man das ungerecht findet.
Vielen Dank für diese Stunde, dass Sie hier waren
Gerne.
Und mit mir die Themen des Tages besprochen haben.